Danke vielmals für die Segenswünsche. Das freut mich sehr zu hören. Und es ist wirklich schön, eure Gesichter wiederzusehen. Ich mache das zwar nicht so gern, aber ich denke, heute geht das. Für den Anfang, schaut doch mal links von euch, schaut rechts von euch und sagt euch einander, dass ihr ein schönes Gesicht habt. Ist das nicht befreiend, ist das schön zu sagen? Ich genieße es richtig. Lustig, dass Elsbeth vor einem Psalm zitiert hat. Wie schon gesagt, geht es heute auch um einen Psalm, um Psalm 1. Darüber durfte ich im Rahmen von Go For It, also der Bibelschule, die ich momentan mache, eine Exegese schreiben. Eine Exegese, für die, die es nicht wissen, das ist Bibelauslegung. Also man schaut, wie ist ein Text entstanden, was sagt er ursprünglich aus und in einem zweiten Schritt, was sagt dieser Text uns heute. Und wir durften uns einen Psalm auswählen, den wir exegetisieren durften. Und mir war sofort klar, ich will Psalm 1. Über Psalm 1. Eine Predigt machen und Psalm 1 exegetisieren. Weil ich finde, das so ein höhnenstarker Psalm. Was dieser Psalm aussagt, ist einfach wirklich schön. Wir schauen jetzt gerade mal kurz rein, was da drin steht. Psalm 1 sagt: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Lauf nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der gottlosen Weg. Ein wunderschöner Psalm, oder nicht? Er kompromiert den ganzen Inhalt der 150 Psalmen in diesen 6 Versen. In allen 150 Psalmen sehen wir ein bisschen Psalm 1 durchschimmern, beziehungsweise den Inhalt von Psalm 1, sich an Gott zu orientieren, Gott zu loben und dass das Früchte trägt. Das ist ein Grund, warum ich mich, oder das ist der Hauptgrund, ehrlich gesagt, warum ich mich für diesen Psalm entschieden habe, wegen dieser starken Botschaft. Auch ist es ein Weisheitspsalm, das heißt, er will uns etwas auf den Weg mitgeben. Es gibt ja verschiedene Gattungen von Psalmen. Psalmen mit einer prophetischen Dimension. Es gibt Königspsalmen, es gibt Klagepsalmen. Die sind, ihr kennt die sicher alle, die Hälfte des Psalters besteht aus Klagepsalmen. Und mit Psalm 1 haben wir es eben mit einem Weisheitspsalm zu tun. Das heißt, er wollte in erster Linie den Menschen damals etwas auf den Weg mitgeben und er will es uns auch heute noch. Und ganz kurz noch, ich finde es wirklich stark, dass dieser Text erhalten blieb und auch so aktuell ist. Ich meine, kennt ihr sonst noch, mit Psalm 1 haben wir es gut mit 2500 Jahren zu tun, schätzungsweise, so genau kann man das nicht sagen, aber kennt ihr sonst noch so einen antiken Text, der erhalten blieb und ja nicht nur in der christlichen Gemeinde, doch in der christlichen Gemeinde nur schon etabliert, aber wenn ihr raus auf die Straße geht, dann werden euch die Leute wahrscheinlich schon sagen, Psalm, das ist doch irgendetwas mit Bibel, oder? Egal ob christlich oder nicht christlich. Und ich finde das wirklich stark, dass Gott uns so einen Schatz erhalten hat. Wie auch immer, zurück zu Psalm 1. Ich finde, Psalm 1 macht besonders zwei Punkte stark, die er zum Ausdruck bringen will. Und auf diese zwei Punkte werde ich nun eingehen. Und der erste Punkt nenne ich den Weg zum Glück. In Vers 1 beschreibt, und in Vers 2 beschreibt der Psalmist ja diesen Weg zum Glück. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Der Psalmist spricht also von Prägung. Und ich denke, der Psalmist wusste um eine andere Weisheit, um die wir auch wissen, um die viele Menschen wissen, auch im nicht-christlichen Segment, die wir in den Sprüchen finden. Und zwar sagt Sprüche 27, 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Noch ganz kurz, ich denke wirklich nicht, der Psalmist wollte sagen, man sollte sich fernhalten von gottlosen Menschen und gar keine Zeit mit diesem verbringen. Das ist ja ein wichtiges Element der christlichen Botschaft, Christus bekannt zu machen. Aber ich denke, im Licht von Vers 2 wird das ein bisschen mehr klar, was der Psalmist meinte. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, heißt es in Vers 2. Und ich denke, dieses sich prägen lassen von Gott, das ist das, wo der Psalmist drauf hinaus wollte. Noch kurz zu dieser Lust am Gesetz des Herrn. Ich finde, Gesetz ist manchmal ein bisschen eine missratene Übersetzung. Wenn Jesus im Neuen Testament vom Gesetz und den Propheten spricht, beispielsweise in der Bergpredigt, wo er sagt, meint nicht, ich sei gekommen, um Gesetz oder Propheten aufzulesen, nicht um aufzulösen bin ich gekommen oder um zu erfüllen, spricht er eigentlich von Torah und Nevim. Torah für Gesetz und Nevim für Propheten. Und im Judentum ist das Alte Testament ja in drei Teile gegliedert. Die Torah ist Mose 1 bis 5, die Nevim sind die Propheten und die Ketubim sind die restlichen Schriften. Da müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und das Wort Torah, das kann eher übersetzt werden mit Weisung. Gott will dem Menschen eine Weisung geben, die lebensbejahend ist, die zum Leben führt. Man könnte auch gut übersetzen mit, der seine Lust hat an den lebensbejahenden Weisungen des Herrn und über seine lebensbejahenden Weisungen sind Tag und Nacht. Und das hat eine völlig andere Farbe. Und diese Liebe zu dieser Weisung, diese Lust an der Weisung, von der sprechen auch andere Psalmen. Der Anfang von Psalm 112, wo der Psalmist auch schreibt über die Liebe, über die Weisung oder das Gesetz, weil er Gott liebt. Oder Psalm 119 mit seinen 176 Versen, wo es auch immer wieder darum geht, dass der Psalmist sagt, dass er Gottes Weisungen liebt, weil sie eben zum Leben führen. Und lasst uns diese Lust am Gesetz, die ein Mensch entwickelt, noch mit zwei Bibelstellen beleuchten. Eine im Alten und eine im Neuen Testament. In Jeremia 31, Vers 33 steht geschrieben, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist wunderschön. Gott beschreibt sich hier als Handelnder, dass er im Rahmen von einem neuen Bund, das Gesetz, die Weisung in die Herzen der Menschen legen wird. Die Weisung wird Teil von dem Menschen. Oder im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 22, schreibt Paulus, denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Im Römerbrief beschreibt Paulus, dass im Rahmen eines Phänomens namens Äonenlehre. Und diese besagt, dass wenn sich ein Mensch für Christus entscheidet, dann lebt er in einem neuen Äon. Es wird ein neuer Mensch geschaffen. Und dieser Mensch nennt Paulus den inneren Menschen. Und dieser Mensch wird aus Gottes Kraft herausgeboren. Und das ist wunderschön, wenn ihr mich fragt. Sich für Gott entscheiden und es folgt automatisch diese Lust an seinen Weisungen. Sein Herzschlag wird unser Herzschlag. Zusammenfassend lässt sich also sagen, der Weg zum Glück. Der Weg zum Glück besteht darin, dass man sich von Gott prägen lässt. Nicht von den Lebensweisheiten der Menschen. Wenn wir am Anfang noch mal lesen, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, dem Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Das illustriert so ein bisschen das, den ganzen Lebensstil eines Menschen, der ohne Gott geht. Wenn man sich nicht an diesen Weisungen orientiert, sondern an Gottes Weisungen, die Kraft haben, die Leben bejahen. Und ich schreibe das jetzt noch kurz auf. Für die, die es nicht lösen können, hier steht, wir lassen uns von Gott prägen. Und können wir das jetzt alle mal zusammen einfach laut sagen? Der Weg zum Glück, 1, 2, 3, wir lassen uns von Gott prägen. Extrem wichtig und extrem gut. Und jetzt zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt zeigt auf, wo dieses sich von Gott prägen lassen hinführt. Und diesen Punkt nenne ich das heile Leben oder bildhaft im Psalm illustriert der heile Baum. In Vers 3, der diesen Mensch beschreibt, steht, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ist noch ein schönes Bild. Und in Vers 4 und Vers 5 steht dann, wie es einem Menschen ergeht, der sich eben nicht an Gott orientiert. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die das Ganze veranschaulichen. Hier kommt der heile Baum. Es gibt sicher noch schönere Bäume, keine Frage. Er zeigt trotzdem, was der Psalmist meint, dieses nahe am Wasser sein. Ich sehe nicht, ob er Früchte trägt, aber ich bin mir sicher, wenn es ein Fruchtbaum wäre, würde er Früchte tragen. Er sprost, er grünt, er ist gesund. Und hier ist ein trostloser Baum, ein bisschen. Er ist fast tot, wenn nicht ganz tot. Keine Spur von Wasser, er trägt keine Früchte. Ja, ist einfach kein schöner Baum. Und ehrlich gesagt spricht der Psalmist ja nicht mal von einem trostlosen Baum, sondern von Spreu, die der Wind verweht. Während ein Baum Wurzeln hat und stabil ist und steht und die heftigsten Stürme können kommen, gut, vielleicht nicht die heftigsten Stürme, aber Bäume überstehen vieles, die fest verwurzelt sind. Und Spreu, da braucht es nicht viel. Und Spreu verweht. Spreu ist nicht verwurzelt und demnach auch überhaupt nicht stabil. Und ich denke, dieses Spreu, die der Wind verweht, das kann in doppelter Hinsicht gesehen werden. Zum einen meint der Psalmist damit, dass man eine Stabilität hat in unruhigen Situationen, denke ich. Am Schluss der Bergpredigt, wo es auch um ein glückliches, gewinnbringendes Leben geht, sagt Jesus: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der will mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jedes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Wir lesen von Platzregen, von Strömen, von Winden. Alles ganz schön heftig und auch alles ganz schön unangenehm. Und trotzdem blieb dieses Haus bestehen. Auch wenn es für den Hausbesitzer sicher keine, wie gesagt, angenehme Situation war. Und beim anderen Haus sah es nicht so aus. Es fiel. Und sein Fall war groß. Das Leben mit Gott, das gibt Halt. Aber neben dem denke ich auch, dass der Psalmist auf eine zweite Botschaft aus war. Nämlich auf das nicht bestehen vor Gott. Wind symbolisiert ja oftmals in der Bibel den Heiligen Geist. Und wenn Vers 4 und Vers 5 davon sprechen, oder besser gesagt, wenn Vers 5 davon spricht, dass Gottlose nicht im Gericht bestehen und Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Das finden wir auch an anderer Stelle in der Bibel. Die ganzen Prophetenbücher sprechen von einem heiligen Rest, der erhalten bleiben wird, der aus Menschen besteht, die sich an Gott halten. Von einem Gericht zwischen gerechten und ungerechten Menschen. Oder Jesus im Rahmen der Endzeitreden, Ende Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, 24, 25, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber irgendwo dort spricht Jesus davon, dass er richten wird zwischen Menschen, die seinen Willen tun und zwischen Menschen, die seinen Willen eben nicht tun. Vers 6 des Psalms fasst die ganze Botschaft jetzt recht gut zusammen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und wie gut ist das nicht die letzte Botschaft? Auch wenn die letzten Worte eher negativ tönen, bin ich so froh, dass das Evangelium, dass wir erhalten bleiben, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, keine Drohbotschaft ist, sondern eine Frohbotschaft. Ich war mal an einem Jugendgottesdienst, wo ein Jugendpastor gepredigt hat. Ich finde, er hat eine sehr gute Predigt. Und unter anderem hat er in der Predigt gesagt, dass wenn wir evangelisieren, wenn wir den Leuten von Jesus erzählen und sie versuchen zu locken, sozusagen, mit den Worten, wenn du Jesus nicht folgst, wirst du verdammt sein, dann haben wir grundsätzlich etwas am Evangelium nicht verstanden. Man darf werben mit Jesus. Dich Gott anvertraust, dann wird dein Weg erhalten bleiben. Und nicht, wenn du dich Gott nicht anvertraust, wird dein Weg nicht erhalten bleiben. Eben diese Frohbotschaft, die trägt, die nicht Angst macht, sondern die Hoffnung macht. Ich denke, der Baum, den der Psalmist erwähnte, das war auch ein sehr imposantes Bild für einen Israeliten. Zum einen war das Volk damals noch landwirtschaftlich geprägt und sie wussten von der Wüste, sie wussten von der Trockenheit der Wüste, die diese mit sich bringt. Was für ein Segen es war, wenn man Wasser hatte, wenn man Sachen pflanzen konnte und sie gediehen. Und ich denke, das musste ein sehr starkes Bild sein für einen Israeliten. Und ich möchte jetzt kurz noch auf die Aspekte eingehen, die das Bild aufzeigen. Und zwar spricht das Bild von einem von Wasser, vom Wasser, das sich in der Nähe des Baumes befindet. Und Wasser symbolisiert auch oftmals den Geist Gottes in der Bibel. Und ich denke, dieses Wasser, das Element für den Baum. Wir Menschen bestehen ja schon zu 65% rund aus Wasser. Organische Materie besteht zu einem sehr hohen Teil aus Wasser. Und dieses Wasser, das ist das, was es ausmacht. Auch für diesen Baum, dass sich der Baum in der Nähe von diesem Wasser befindet. Sprich, dass wir uns in der Nähe Gottes befinden. Und durch dieses Wasser wächst der Baum und trägt Früchte. Und das passiert automatisch. Und er trägt gute Früchte. Auch im Neuen Testament finden wir von Jesus Worte dazu. Zum einen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 17 bis 18. So bringt jeder Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Noch kann ein schlechter, fauler Baum gute Früchte bringen. Oder in einem anderen Evangelium, in Johannes, was heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das kennt ihr sicher alle, dieses Gleichnis. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich finde dieses Bild schön, dass automatisch gute Früchte hervorkommen. Dann spricht der Psalmist noch von Laub, das nicht verwelkt. Das sollte Laub sein. Ich bin nicht so ein guter Zeichner. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Genau, das Laub bleibt erhalten. Ganz interessant zu Vers 6, wo es eben heißt, denn der Weg der Gerechten bleibt erhalten. Und das gelingende Tun, wovon am Schluss die Rede ist. Alles, was dieser Mensch tut, gelingt ihm. Im Rahmen, um es im Rahmen von anderen Bibelstellen zu beleuchten. Diese Worte finden wir auch im ersten Buch Mose, am Schluss, wo es über Josef heißt, dass alles, was er tat, ihm gelang, weil er sich danach sehnte, zu tun zu wollen, was Gott wollte. Oder in den Büchern der Könige oder Chroniken steht in beiden, unter der Tempel, oder nein, nicht Tempelreform, unter der Religionsreform, Hiskia oder Josia. Noch ganz kurz, Israel kam ja vom Weg ab und wollte Gott nicht mehr. Sie verhauten es ein bisschen, um es so zu sagen, fanden aber auch immer wieder mal Religionsreformen statt, unter anderem 700 vor Christus unter Hiskia und 600 vor Christus unter Josia. Ich glaube, es war Hiskia. Hiskia hatte auch Gelingen in seinem Tun, heißt es, weil er das tun wollte, was Gott wollte. Und ich denke, das will diese Stelle auch aussagen, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn sein Wille zu unserem Willen wird, dann wird es gelingen. Auch noch ein wichtiges Element, denke ich, wenn ich das Wichtigste, das der Psalmist verwendete, wenn er dieses Bild zeichnete, ist die Erinnerung an den Urzustand, an den Garten Eden. Im ersten Buch Mose, Vers 2, Kapitel 2, Verse 8 bis 10, heißt es, und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von ihnen aus, den Garten zu bewässern. Wir sehen Bäume, wir denken an einen blühenden Garten, wir sehen Wasser. Alles ist gesund, alles ist gut, alles ist so, wie es sein sollte. Und ich denke, der Psalmist wusste um diese Sehnsucht des Menschen, genau nach dem Heilen, und verwendete das. Musste ein starkes Bild sein für einen Israeliten. Durch Gottes Kraft leben wir also ein heiles Leben. Wir werden zu einem heilen Baum, der blüht, der Früchte trägt, der sich nahe am Wasser befindet. Das heißt also, wir leben durch Gottes Kraft ein heiles Leben. Können wir das alle auch noch mal kurz sagen? Wir leben durch Gottes Kraft ein heiles Leben. 1, 2, 3. Wir leben durch Gottes Kraft ein heiles Leben. Und das ist wunderschön. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Ich fände es schön, wenn es so aussehen würde. Es blüht, es ist grün, es hat Wasser. Das heile Leben, das ganz ist, das schön ist, weil wir uns an Gott orientieren. Und ich habe beim Vorbereiten der Predigt irgendwie noch einen Eindruck bekommen und will den euch weitergeben. Vielleicht gilt er für uns alle, vielleicht nur für ein paar, jetzt gerade spezifisch. Aber ich habe das Gefühl, Gott will uns sagen, dass er ein vollumfängliches Heil für uns parat hat. Und dass er das, uns in das führen will und uns radikal verändern will. Nicht nur teilweise, sondern von Grund auf ganz. Und er will uns ganz in ein heiles Leben führen.